Seit einer Woche brodelt es in der Schweiz. Der Grund der Aufregung: anstatt Stadler Rail von Peter Spuhler hat die Deutsche Siemens den größten je von den SBB vergebenen Auftrag erhalten. Es geht um sehr viel Geld, 2 Milliarden Franken für 116 S-Bahn-Züge. In Zeiten des zunehmenden Protektionismus stellen sich in der Schweiz viele die Frage, hätte die SBB nicht auch Switzerland First sagen müssen und den Auftrag an Stadler Rail vergeben müssen? Kommt die Schweiz in letzter Zeit zu oft unter die Räder, müssen wir mehr Muckis zeigen. Über die Schweiz in Zeiten der neuen Welthandelsordnung spreche ich mit Holger Ahlich, stellvertretender Chefredaktor der Handelszeitung. Mein Name Christian Kolbe und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Holger.
Hi Christian.
Du, eine kurze persönliche Frage. Hast du jetzt eigentlich schon den Schweizer Pass?
Ah, so gut wie. Also alle Tests sind durch. Die Gespräche mit der Gemeinde auch. Lief alles prima. Die Rechnung ist bezahlt. Jetzt hoffe ich, dass es bald dann passiert.
Na super. Also der Pass kommt noch, aber sonst bist du eigentlich jetzt schon ein waschechter Schweizer.
Genau.
Und kannst dann auch Schweizer Politiker wählen in Zukunft. Und die haben sich bei der SBB ziemlich weit aus dem Fenster gelegt. Wie dumm muss man sein, um ein Schweizer Vorzeigeunternehmen wie Stadler wegen minimaler Preisdifferenz nicht zu beauftragen, fragt sich zum Beispiel Mitte-Nationalrat Gerhard Pfister auf dem Kurznachrichtendienst X. Schweizer Politiker in heller Aufregung, verstehst du das?
Ja, ich kann schon verstehen, dass die Emotionen hochgehen. Auf der anderen Seite finde ich das Ganze ein bisschen übertrieben. Ich meine, die Schweiz ist eine Exportnation. Wir leben davon, dass wir anderen Ländern unsere hochwertigen Güter und Produkte verkaufen. Das heißt, aber da muss es auch andersrum funktionieren. Jetzt hat einmal halt ein Konkurrent von Stadler einen wichtigen und einen sehr sichtbaren Auftrag erhalten. Alle drehen komplett durch. Aber wenn man das zu Ende denkt, wenn wir Schweizer nur in der Schweiz einkaufen und die Ausländer würden das auch machen, dann wäre die Schweiz pleite. Also insofern, das ist nun mal so, das ist internationaler Wettbewerb und damit muss man leben und damit wird auch ein Peter Spuhler leben.
Aber es wäre doch schon schön, wenn die Wertschöpfung in der Schweiz bleiben könnte.
Natürlich wäre das schön. Auf der anderen Seite gehört ja auch zur Fairness dazu, wenn Stadler Rail einen Auftrag im Ausland gewinnt, als erstes, was er macht, es baut eine Fertigung in dem Ausland auf. Da wird ja nicht exportiert, zum großen Teil eben nicht exportiert. Plus in Deutschland zum Beispiel in Berlin hat Stadler Rail zusammen mit Siemens, by the way, und der Deutschen Bahn ja auch einen Multimilliardenauftrag bekommen. Und die Kollegin Alstom ist hier durchgedreht und will jetzt auch vor Gerichte das auch anfechten. Also das funktioniert überall. Aber auch Stadler kommt ja auch in Deutschland durchaus zum Zuge. Ich könnte es verstehen, wenn Stadler in Deutschland komplett geblockt würde. Das ist aber nicht der Fall. Eine Anmerkung noch, immer natürlich unter der Voraussetzung, dass diese Ausschreibung bei der SBB sauber ablief, dass die Kriterien fair waren und am Ende der Entscheid wirklich korrekt ablief. Das kann man von außen jetzt nicht beurteilen, aber ich gehe davon aus, dass den SBB-Verantwortlichen sehr klar war, dass es einen Aufschrei geben würde, beziehungsweise dass das Ergebnis dieser Ausschreibung sehr genau angeschaut werden wird. Und insofern nehme ich mal an, dass sie wissen, was sie da tun und dass es da sauber war. Aber da bleibt ein Rest Unsicherheit. Das muss man sicherlich so sagen.
Das haben ja auch schon verschiedene Chefredaktoren von Schweizer Zeitungen gefordert. Rolf Cavalli im Blick, Dirk Schütz in der Bilanz. Man soll jetzt diesen quasi Auftrag transparent machen, diese Vergabe transparent machen. Kann das passieren? Ich meine, da müssen der SBB recht Gas geben, damit es nicht irgendwie erst in 3 Jahren da das Ganze auf dem Tisch liegt.
Ich frage mich da so ein bisschen, was heißt da Transparenz? Natürlich können sie die Ausschreibung öffentlich machen, aber ich traue mir persönlich nicht zu, eine so technische Geschichte wie die Ausschreibung für einen Bahneinkauf zu beurteilen, ob das fair war oder nicht. Also am Ende gibt es dafür einen Weg, das ist die Überprüfung durch die Gerichte, das hat Peter Spuhler auch schon angetönt, dass er das erwägt, das ist sein gutes Recht.
Aber ist er nicht ein schlechter Verlierer? Ich meine, er hat sich bis jetzt immer darüber beklagt, dass andere klagen, wenn er einen Auftrag bekommen hat, das gibt eine Verzögerung, also er findet es auch nicht lustig, wenn die anderen vor Gericht sind, jetzt will er selber, das ist ein bisschen unglaubwürdig.
Also das kann ich jetzt gut verstehen, dass man so argumentiert, also dass du so argumentierst, ich sehe das auch so, dass er sich ärgert, das ist sein gutes Recht. Es ist auch sein gutes Recht, vor Gericht zu ziehen, das anzuzweifeln, wo er das eben auch selber kritisiert. Aber wenn es aus seiner Sicht wirklich so war, dass es unfair gewesen sei und Differenz so klein, dann muss das überprüft werden. Das ist völlig normal. Aber nochmals, vollkommen zu Recht, das hatte ich ja auch eingangs gesagt, Stadler Rail ist eine Exportmaschine, ist international extrem erfolgreich und dann ist es auch akzeptabel, dass er mal verliert. Und aus SBB-Sicht ist es auch sinnvoll, Konkurrenz heranzuzüchten und zu erhalten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, in den letzten 25 Jahren über 70% aller Aufträge gingen an Stadler. Das ist schon ziemlich viel. Und dann ist es, finde ich, gesund, wenn der eine oder andere Auftrag dann auch mal an die Konkurrenz geht, damit man überhaupt noch eine Konkurrenz hat.
Sonst hätten wir ja irgendwann mal ein Klumpenrisiko. Ich glaube, bei den Schmalspurbahnen ist es ja so, da gibt es eigentlich nur noch einen Anbieter, das ist Stadler Rail. Und die RHB, habe ich gehört, die finden es nicht wahnsinnig toll, dass sie eigentlich immer nur bei Stadler einkaufen müssen. Also Wettbewerb belebt das Geschäft.
Absolut, absolut. Und das sind nun mal Großaufträge. Es gibt nur noch wenige Anbieter, die das auch noch können. Viel größer wäre wahrscheinlich die Aufregung, wenn eines Tages die SBB, weil sich die Deutschen zurückziehen, bei den Chinesen kaufen würden. Das darf man nicht vergessen.
Genau, gutes Stichwort, weil die Chinesen, die fahren ja quasi bis an unsere Grenze. Die österreichische Westbahn hat, glaube ich, dieser Tage die ersten chinesischen Züge auf die Schienen gesetzt. Also eigentlich müssen wir froh sein, wenn ein europäischer Zugbauer überhaupt noch zum Abschluss kommt.
Das ist so. Und darf man auch nicht vergessen, dass bei den Schnellbahnzügen wie ein ICE in Deutschland, ein TGV in Frankreich, weltweit sind die Chinesen längst mit Abstand die Nummer eins. Nicht nur, weil sie in China das gigantische Reich mit Schnellzügen, mit staatlicher Hilfe überziehen, sondern mit Paketen wie, wir bieten die Finanzierung, wir bieten den Zug, wir bieten den Service, gehen sie auch in anderen südasiatischen Ländern halt vor und Siemens und Co. können mit den Bedingungen der Chinesen einfach nicht mithalten. Das ist eigentlich pas pro toto das chinesische Erfolgsmodell. Von der Konkurrenz lernen, sie kopieren, verbessern und dann mit riesigem Massenrollout in die ausländischen Märkte gehen und die Konkurrenz erdrücken. Müssen höllisch aufpassen als Europäer in toto, dass uns das hier nicht passiert.
Mhm. Bist du schon mal in einem chinesischen Zug gesessen?
Nein, aber jetzt in chinesischen Autos. Und wenn ich mir das anschaue, in welcher kurzer Zeit sie da welche Qualitätsfortschritte gemacht haben, das macht schon wirklich Angst.
Kommen wir wieder zurück in die Schweiz und eben, man hört jetzt so Buy Swiss, so analog zu Buy American. Die USA, riesen Binnenmarkt, wie ein kleiner Markt in der Mitte von Europa. Können wir das uns überhaupt leisten, dieses Buy Swiss?
Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, die Schweiz lebt ja vom Export. Und wenn wir alle Güter und Dienstleistungen, die im Inland verbraucht und konsumiert und gekauft werden, im Inland kaufen würden, und das Ausland täte uns dem gleich, dann, wie gesagt, dann wäre die Schweiz als Wirtschaftsnation am Ende. Das können wir uns schlichtweg nicht leisten. Das können Länder mit einem riesigen Binnenmarkt. Das können allenfalls die USA, das können die Chinesen, vielleicht abstrichen die Europäische Union auch noch mit über 300 Millionen Leuten, aber die Schweiz mit den guten Neuen, das wird eng.
Ich habe diese Tage mit diversen so Beschaffungsexperten gesprochen und die haben eigentlich alle gesagt, dass wichtig ist, dass sich alle an die Regeln halten. Das heißt ja, wenn man den Politikern etwas zuhört, naja, beugt die Regeln ein bisschen, aber das wäre fatal für die Schweiz, wenn wir sind einfach darauf angewiesen, dass wir uns und die anderen sich an die Regeln halten.
Ja, das ist so und das Schlimme ist, in diesem Powerplay hat natürlich die Schweiz gegenüber den Amerikanern ja einfach keine Möglichkeiten zurückzuschlagen. Jetzt in dem Zollstreit, wenn wir jetzt mal weitergehen. Wir sind völlig einig, 39% Zoll gegen die Schweiz durch die USA, das ist durch nichts zu rechtfertigen, das ist völlig random. Das ist eine unilaterale Bestrafungsaktion. Kann die Schweiz zurückschlagen? Nein, sie würde es in uns eigene Fleisch schneiden.
Also können wir nicht mehr Muskeln zeigen.
Gegen Amerika, wie soll das denn gehen? Wir sind von der Tech von denen abhängig. Alle haben Google etc. pp. Sie können uns die Server abschalten. Nein, das die Banken brauchen Dollar-Clearing. Wir sind von Amerika in vielen Bereichen schlichtweg abhängig. China dagegen kann es umgekehrt machen. Das haben sie ja sehr schön getan. China hat ja de facto ein Monopol bei den berühmten seltenen Erden, die, soweit ich weiß, gar keine Erden sind, aber egal. Also Materialien.
Ja, ist gar nicht so selten, weil man findet sie überall. Es ist einfach der Abbau ist relativ schwierig.
Dreckig.
Und kostspielig, dreckig, genau. Das macht man lieber in China als quasi irgendwo außerhalb von Berlin zum
ja,
Beispiel.
Ja, richtig. Und natürlich wollen die Deutschen alles haben, aber natürlich dann die Produktion und die Kosten damit nicht haben. Das ist auch ein bisschen verloren. Anderes Thema. Aber die Chinesen haben sehr strategisch da sich eine sehr starke Position aufgebaut und mit diesem Asset trumpfen sie jetzt auf gegen den Regeln der Amerikaner, dass sie die Chips nicht mehr kriegen oder etc. andere Handelsbeschränkungen. China hat da einfach, Mittel zur Verfügung, um Trump Einhalt zu gebieten. Ich sehe bei der Schweiz nicht, was wir den Amerikanern vorenthalten können. Sollen wir denen keine Rolex mehr liefern, Schweizer Schoki? Ich übertreibe jetzt, es ist überspitzt. Natürlich haben wir Spitzenprodukte, die die amerikanische Wirtschaft auch braucht. Aber auch da würden wir uns nur ins eigene Fleisch schneiden, ja, deutscher Versprecher. Und ja, das Land ist einfach leider zu klein. Und ja, natürlich ist ja der innere Reflex, das können wir uns nicht bieten lassen, müssen was tun. Aber leider in diesem Powerplay der Großmächte haben wir die schlechteren Karten. Es ist leider so.
Also eigentlich braucht es diesen typischen Schweizer Pragmatismus. Man versucht sich durchzuwursteln, mit allen so ein bisschen einen Deal zu finden. Das hat die Schweiz eigentlich schon vorher versucht, immer bevor überhaupt Trump auf dem Bildschirm erschienen ist. Jetzt waren letzte Woche 6 Milliardäre bei Trump im Oval Office, haben nicht für die Schweiz, das wollen sie explizit so nicht getan haben, sondern letztendlich für ihr eigenes Interesse, aber hat die Schweiz zwar mitgemeint, mit Trump über die Zölle, den Zollstreit gesprochen. Jetzt geht eine riesige Polemik in der Schweiz los, das finden viele gar nicht toll, dass diese Milliardäre so quasi da drüber reisen und ihr eigenes Ding drehen. Verstehst du diese Polemik?
Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht, weil was hat die Schweiz immer ausgezeichnet? Das waren kurze Drähte zwischen den Wirtschaftsentscheidern und der Politik. Das ist nicht Mauschelei, sondern versuchen, ein gemeinsames Interesse zu formulieren und zu verfolgen. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen kaputt gegangen, auch in der Boni-Debatte etc. pp. Und hier gibt es jetzt mal ein paar Menschen, die sich jetzt engagieren. Natürlich machen die das nicht aus reiner Wohltätigkeit. Natürlich ist ein Rolex-Chef da, weil er seine Uhren möglichst mit wenig Zöllen verkaufen will. Aber in dem Fall sind die Interessen der Herrschaften, die da sitzen, sei es ein Aponte oder ein Gantner oder eben der Rolex-Chef, sind ja mit denen der Schweiz als Volkswirtschaft auf einer Linie. Ja. Und nochmal, soweit ich das recherchiert und auch gehört habe und auch bei euch im Banner wo gelesen habe, ist es ja so, dass die sich sehr eng mit der Staatssekretärin Buttlinger abstimmen. Genau, da ist nichts passiert, ohne dass die Staatssekretärin, die am Ende die Verhandlungen koordiniert und führt, dass die das weiß, dass sie das gut heißt. Also sie spielen eng zusammen. Und wir sollen doch froh sein, dass wir Leute haben, die es schaffen, ins Oval Office vorgelassen zu werden. Nie Buttlinger, nicht Guy Parmeler und schon gar nicht Karin Keller-Sutter hatten jemals einen Termin bei Trump im Oval Office. Die haben es hinbekommen und plädieren und sorgen für ein positives Grundfeeling.
Ich möchte nochmal schnell auf das Verhältnis Wirtschaft und Politik in der Schweiz zurückzukommen. Das war ja früher schon, du hast es auch schon angetönt, ganz anders. Da hat man eigentlich mehr oder weniger am gleichen Strick gezogen. Was hat dieses Verhältnis so nachhaltig zerrüttet?
Ja, da gibt's viele Faktoren. Also ein Faktor war sicherlich der frühere FDP-Filz beispielsweise im Swiss-Verwaltungsrat, wo die Honorationen saßen und nicht gesehen haben, dass diese Airline, dieses Stück Schweizer Nationalstolz, die vor die Wand gefahren haben in dieser berühmten Hunter-Strategie. Das war sicherlich ein sonst dieser Bruchelemente. Dann kam natürlich die Amerikanisierung des Finanzsystems hinzu. UBS, CS sind nach Amerika gegangen, haben dort für zweistellige Milliardenbeträge Banken gekauft, wie andere auch, Deutsche Bank zum Beispiel, und haben damit die amerikanische Bonuskultur und Bezahlvergütungshöhe in die Schweiz gebracht. Man muss fairerweise sagen, natürlich haben auch vor den 90er Jahren Schweizer Manager sich dumm und dämlich verdient, zum Teil mit nicht immer sauberen Deals. Da es aber weniger Transparenz gab, hat man das jetzt weniger gesehen. Durch die neuen Transparenzregeln wurde es dann nach außen sichtbar und hat immer mehr zu einem Gefühl geführt, die da oben sind komplett entkoppelt. Und dazu eben noch so Fälle wie Credit Suisse, wo eine ganze Generation von Bankern, also ich bin jetzt ein bisschen pauschal, es gibt natürlich auch sehr viel gute CS-Banker, nicht missverstehen, aber die Führung, viele Jahre haben die sehr gut verdient. Keiner ist zur Rechenschaft gezogen worden. Und das alles führt zu einem Auseinanderleben der Wirtschaftselite, die auch zum großen Teil ja immer mehr aus dem Ausland kommt. Ist ja auch so, dass es hier eine Trennung gab, Auseinanderleben der globalen Wirtschaftselite, die mal in der Schweiz ist, mal in anderen Ländern, mal in New York, London etc. und der Schweizer Bevölkerung. Und das manifestiert sich ja dann auch in Dingen wie beispielsweise der 13. AAV. Vor einigen Jahren hatten wir noch eine Volksabstimmung, du wirst dich daran erinnern, über mehr Ferien, genau. Und das ganze Ausland hat gesagt, wie kann das sein? Die Schweiz sagt nein zu mehr Ferien. Also alle haben sich am Kopf gepackt und wir waren stolz zu sagen, ja, weil die Schweizer wissen, das kostet, das geht zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit und damit am Ende gegen die Interessen der Arbeitnehmenden wollen wir nicht. Jetzt die 13. AAV ist eigentlich fast noch viel schlimmer, weil es unendlich teuer ist. Aber hier war wohl das Gefühl, man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, aber so die allgemeine Erklärung ist ja, jetzt sind wir auch mal dran, ne? Nach Covid und den ganzen Bankrettungen, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen Geld haben. Was auch dazu kommt, dass natürlich die Wahlbevölkerung immer älter wird und quasi, ja, jeder schaut für sich selbst und niemand mehr fürs Ganze. Und das ist natürlich wirklich gefährlich.
Kommen wir noch ein bisschen auf eine übergeordnete Ebene, aber so Brüssel, Washington, alle machen gefühlt Druck auf die Schweiz. Gibt's nicht irgendwelche Mittel, wie wir uns doch wehren könnten?
Wehren ist schwierig, aber ja.
Also du hast gesagt, Protektionismus, das kann ja nicht sein.
Nein, damit würde sich ins eigene Fleisch schneiden. Das entgeht gegen den ureigensten Landesinteressen. Was ich so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist so meine persönliche Meinung, wie du das siehst, aber ich habe so das Gefühl, ja, wer sind eigentlich die Verbündeten der Schweiz? Was sind unsere Freunde? Ja. Die Deutschen haben die Franzosen, gut, haben beide riesige Probleme, die Länder, die übrigens nicht an der EU liegen, das auch mal klar zu sagen, meiner Meinung. Die Amerikaner brauchen eigentlich keine Freunde, weil sie sind so groß. Die Chinesen halten sich einen Hof an Vasallenstaaten mit ökonomischen Abhängigkeiten. Russland ist eine eigene Geschichte, wie die vorgehen. Die haben keine Freunde, aber sie haben, ja doch, die Chinesen, also
die haben ja
die Autokratenachse, wo man gegen den Westen halt unbedingt vorgehen will.
Ja, das sind vielleicht keine Freunde, aber so quasi Geschäftskollegen.
Ja, genau, oder Geistes, weißt du, natürlich hat die Schweiz ist tief im Westen verankert, aber Trump verabschiedet sich gerade von der Idee des sogenannten Westens, einer Wertegemeinschaft bestehend aus Demokratie, Marktwirtschaft und ja und Menschenrechten etc. pp. Und sagt America first oder America only mittlerweile. Übt die EU wirklich so einen starken Druck aus? Ich meine, wäre die EU von Trump regiert, würde die wahrscheinlich sagen, unterschreibt das Ding oder es gibt 40% Strafzoll. Macht sie ja nicht. Ich hoffe, die kommen nicht auf die dumme Idee, das zu tun.
Aber werden sie nicht.
Ich verfolge ein bisschen so die Medien in Frankreich, habe da lange gelebt, auch natürlich auch in Deutschland. Und ich stelle so irgendwie fest, die Schweiz ist da nie ein Thema. Das interessiert einfach niemanden. Und man muss sich einfach bewusst sein, was die Schweiz macht, wenn das jetzt Nein sagt.
Das ist so
und
quasi vielleicht ein Problem von fremden Selbstwahrnehmung. Wir treiben Nabelschau und denken, huch, keiner sieht uns, keiner nimmt uns ernst. Ja klar, wir sind ja eine Quantité negligible mit unseren 9 Millionen Menschen in der Schweiz.
Und es geht der Schweiz ja immer noch, aber das ist nicht in Stein gemeißelt, immer noch vergleichsweise gut. Die Deutschen, deren Geschäftsmodell existiert nicht mehr. Billiges Gas aus Russland, Produktexport nach China, die Chinesen können viele Dinge besser, das Gas ist nicht mehr billig. Das ist ein Riesenproblem. Hat die Schweiz in der Form Gott sei Dank nicht. Die Franzosen haben ganz andere Probleme. So, und insofern hat eigentlich keiner, und die Schweiz ist immer noch in diesem Powerhouse Süddeutschland, Norditalien und
also eigentlich ist die Schweiz noch ganz fit.
Ja,
aber
noch.
Genau, noch. Also jetzt müssen wir, um bei den Muskeln nochmal zu bleiben, wir schicken sie in den Fitnessraum, ins Fitnessstudio. Welche Muskeln müssten wir denn so quasi wirtschaftlich, politisch besonders stellen?
Ja, wenn man es mal ein bisschen rauszoomt, jetzt die Schweiz streitet zu Recht um diese große Frage, sollen wir diese Verträge mit der EU jetzt annehmen oder nicht? Die Debatte will ich jetzt hier nicht aufmachen, das ist ein eigener Podcast wert. Aber damit verbunden ist ja die Frage, egal wie wir uns entscheiden und schon vor allen Dingen, wenn wir Nein sagen sollten, ist ja die Frage, wie tragen wir dem Standort noch Rechnung? Und irgendwie diese Debatte findet so nicht statt, weil es gefühlt uns immer noch zu gut geht. Da gibt es viele Punkte, beispielsweise in den Sozialsystemen gibt es einen riesigen Reformstau, der einfach immer fortgeschrieben wird. Die AHV mit der 13. Rente wird schlimmer, dann soll es mit Mehrwertsteuer oder Lohnbeiträgen finanziert werden. Lohnnebenkosten sind Gift für die Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben schon mit das höchste Lohnniveau und Lohnkostenniveau. Das muss dann irgendwann durch Produktivität aufgefangen werden. BVG-Reform ist ein Problem ohne Ende. Der Arbeitsmarkt, wir müssen mehr Menschen, die hier sind, noch in Beschäftigung kriegen, um auch den Zuwanderungsdruck zu reduzieren. Da können wir noch eine Menge tun. Weniger Teilzeit, Leute länger arbeiten lassen, die es können, etc. pp. Da gäbe es eine Menge zu tun.
Das heißt, man müsste vielleicht Economy Suisse in den Fitnessclub schicken, weil der ist eigentlich inexistent, dieser Wirtschaftsdachverband.
Ja, also ich meine, früher war es ja mal, ich glaube, man nannte es den 8. Bundesrat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die sind ja ein Schatten ihrer selbst. Also auf die hört ja niemand mehr und die verlieren ihre Kampagnen immer und die haben auch ihre Glaubwürdigkeit ein bisschen eingebüßt. Ja, die FDP ist in der Europafrage jetzt doch noch ein bisschen gespalten, obwohl sie jetzt dazu gesagt haben. Ich sehe die politische Kraft nicht, die jetzt sagt, wir müssen jetzt mal eben in Fitnessraum gehen, wir müssen ein Standortprogramm machen. Jetzt haben wir ja noch Zeit. Also jetzt, wenn die Zölle wegkommen, haben wir nochmal Glück gehabt, mit dem blauen Auge davongekommen, aber das ändert nichts daran, dass diese Fragen auf dem Tisch bleiben und wir eine Reformagenda brauchen, um die Schweiz auch 2030 fit zu machen. Und die Schweiz macht nicht große Titel, da sind vielleicht ein bisschen Journalisten anders gepolt, vor allem ja, mit deutschem Hintergrund. Schröder hatte die Agenda 2010. Genau. Die Schweiz bräuchte vielleicht mal eine Agenda 2030 mit einem Fitnessprogramm, wie man den Standort fit hält. Entbürokratisierung können wir auch. Was für ein Wahnsinn. Die EU und Deutschland wollen die Lieferkettenregulierung wieder einsammeln, weil man gesehen hat, damit würgen wir unsere Wirtschaft ab. Und die Schweiz-Regierung will jetzt genau das noch einführen. Hallo? Also nein, ja, genau. Das ist völlig falsches Signal.
Also gut. Vielleicht zum Abschluss noch was Versöhnliches. Du bist ja quasi Neo-Schweizer sozusagen.
Knapp, ja.
Ja, genau. Ja, da passt. Den schicken sie dir schon noch. Du musst dir keine Sorgen machen. Aber so zum Abschluss vielleicht ganz kurz. Was macht die Schweiz wirklich richtig gut? Meine.
Jede Menge. Ich meine, Infrastruktur, also nicht nur SBB, also auch Straßen etc., es funktioniert alles. Man hat eine Verwaltung, die einen ganz anderen Zugang zu den Leuten hat als in anderen Ländern wie Deutschland oder Frankreich. Man ist kein Bittsteller, sondern wird wie ein Kunde behandelt. Das Schulsystem ist also wenn man Kinder hat und das mit Deutschland oder Frankreich vergleicht, es ist Lichtjahre. Öffentliche Schulen sind so gut ausgestattet mit so gutem Personal. Natürlich gibt's überall Probleme, gar keine Frage. Mhm. Aber es ist ein Schulsystem, was nach oben offen ist. Man kann mit einer Sek anfangen, dann das Gymnasium machen oder erst eine Lehre und dann noch vielleicht einen Fachabi nachholen. Also das, was ich sehr mag, ist dieses offene System. Du kannst irgendwo anfangen und wenn es dich dann packt, der Ehrgeiz, kannst du immer nach oben kommen. Und wie ein Sergio Ermotti nochmal CEO der größten Bank der Schweiz werden. Das ist doch fantastisch. Und ich glaube, solche Karrieren sind nach wie vor möglich. Und die Schweiz muss unbedingt das erhalten, dass diese Durchlässigkeit und wir haben eine große Ungleichheit bei Vermögen, was auch am Immobilienmarkt liegt. Bei den Einkommen ist es Gott sei Dank noch nicht so, trotz der großen Unterschiede bei den Top-Gehältern. Aber wir haben jetzt noch nicht, was wir in anderen Ländern sehen, ein Abstieg des Mittelstandes. Und der ist ja toxisch für die Demokratie.
Ja, stimmt.
Und da müssen wir höllisch aufpassen. Und ich sehe es Gott sei Dank noch nicht, dass das nicht passiert, dass da die Löhne vernünftig bleiben, die Arbeitsbedingungen gut bleiben. Und solange der Standort prosperiert, hat ja niemand Interesse, die Löhne zu drücken und irgendwelche billigen Osteuropäer reinzuholen, wie in deutschen Schlachtbetrieben.
Ich freue mich schon drauf, wenn du dann künftig als die Schweizer Demokratie mit deiner Stimme auch stärken wirst.
Deshalb mache ich das ja auch.
Ja, genau. Vielen Dank, Holger, für deine Fitnessinstruktionen und deine Insights für die Schweiz im globalen Zoll- und Handelssturm. Das war's für heute und das war es auch schon für dieses Jahr. Aus organisatorischen Gründen machen wir eine etwas längere Weihnachtspause. Doch im neuen Jahr sind wir in alter Frische und mit vielen neuen Ideen wieder für euch da. Ihr werdet uns dann wieder bei Spotify, Apple oder wo immer ihr uns hört finden. Feiert schön, einen guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr. Das wünsche ich auch dir, Holger. Nochmals vielen Dank. Bis bald.
Danke dir, Christian.